Katharina, du hast es schon ganz richtig auf den Punkt gebracht. Erntedank und Fasten, das passt doch eigentlich nicht so zusammen. Also wenn ich mir das hier anschaue, dann bekomme ich langsam Hunger. Ich habe zwar gut gefrühstückt heute Morgen und doch irgendwie passt das doch nicht zusammen. Jetzt gerade im Herbst gibt es überall, wo Wein angebaut wird, Weinfeste. Ich habe in Eversbach irgendwo im Lahn-Dill-Kreis in Hessen studiert. Da gibt's jetzt die großen Schlachtfeste und Kartoffelfeste. Also überall wird das genommen, was da ist, was gewachsen ist, das, was geworden ist, genommen und man gebraucht es. Man sagt Gott dafür Danke und man genießt es. Man genießt das, was Gott schenkt und das, was die Erde hervorbringt. Und das sage ich vorneweg. Der Genuss, das Genießen von all dem Guten, was wir hier vorne auch liegen haben, das ist ein völlig legitimer Ausdruck von Dankbarkeit gegenüber Gott. Und deswegen, das kann man auch noch merken, dass es ein legitimer Ausdruck von Dankbarkeit ist, weil in vielen Weinfesten, Schlachtfesten, Kartoffelfesten das häufig irgendwie immer noch mit einem Gottesdienst verbunden ist. Der heutige Predigttext, der geht da nicht so einfach runter. Der ist kein schöner Psalm, wo einfach Gott dafür gedankt wird, was er alles gemacht hat. Nee, der heutige Predigttext, der ist widerständig. Der gibt nicht so schnell nach. Und der wirkt auch, finde ich, noch ziemlich weit nach. Zumindest auf mich. Auf den ersten Blick geht es hier nämlich um genau das Gegenteil von fröhlicher Dankbarkeit, um das Fasten. Vielleicht habt ihr da einen Mönch im Sinn, der in seiner dunklen Zelle sitzt und den ganzen Tag irgendwie traurig ist, weil er nichts isst. Nichts essen, nichts trinken, das soll jetzt alles gewesen sein, könnte man auch fragen. Da ist doch irgendwie noch mehr. Fasten, das bedeutet doch auch mit trauriger Miene rumlaufen, wenig Energie zu haben. Also in meinem Alltag kann ich mir das Fasten so sowieso nicht leisten, wenn ich immer weiterkommen muss, immer schneller werden muss, meine Arbeit auch gut machen soll. Irgendwie passt das nicht da rein. Oder mir fällt es ja schon schwer, die 7 Wochen vor Ostern auf irgendetwas zu verzichten, wie zum Beispiel Süßigkeiten. Und so ist es gekommen, dass wir heutzutage relativ wenig wirklich fasten. Intervallfasten vielleicht, Heilfasten gibt es auch. Es gibt das Danielfasten, wo man sich so ernährt wie der Prophet Daniel. Man hofft davon, irgendwie schöner zu werden oder ich weiß es auch nicht genau. Aber die wenigsten haben mal eine Zeit lang wirklich nichts gegessen. Aber wer ernsthaft fastet und nichts isst, der weiß, dass es beim Fasten nicht nur um nichts essen und nichts trinken geht, sondern es geht um den Hunger. Den Hunger eben nicht nach Essen und Trinken, sondern nach Gott. Im Fasten geht es um die Abhängigkeit von Gott und dieses Wissen, ich bin abhängig von Gott. Ich verdanke ihm alles. Das kann in eine ganz neue Dankbarkeit führen. Im alten Israel und in dem, was durch das babylonische Exil davon noch übrig geblieben ist, da war das mit dem Fasten ganz anders als heute. Fasten war da völlig normal. Es gab bestimmte Tage, an denen wird gefastet und Punkt. Keine Diskussion, kein, naja, wenn ich jetzt vielleicht das und das, dann kann ich vielleicht doch noch was essen. Nee. Manchen erscheint das aus heutiger Sicht vielleicht sogar unfair, wenn man denkt, naja, die sind damit aufgewachsen und dann fällt das denen vielleicht auch deutlich leichter. So könnten auch einige dann entlastet werden. Aber in Israel, da läuft es wohl doch nicht alles so rund. Und deswegen hat Gott einen Auftrag an Jesaja, in Jesaja 58. Da sagt Gott, halt meinem Volk seine Verbrechen vor, den Nachkommen Jakobs ihre Vergehen. Sie befragen mich Tag für Tag und wollen wissen, was mein Wille ist, als wären sie ein Volk, das Gerechtigkeit übt und das Recht seines Gottes nicht mitachtet. Sie fordern von mir gerechte Entscheidungen und wollen, dass ich ihnen nahe bin. Und dann fragen sie mich, warum achtest du nicht darauf, wenn wir fasten? Warum bemerkst du nicht, wie wir uns quälen? Wenn man nur das Ende hier liest, könnte man denken, ja, ist doch alles ganz gut. Israel, das Volk, fragt nach Gott, möchte gerechte Entscheidungen. Wenn man sich das Alte Testament anschaut, dann gab es wohl schon schlechtere Zeiten in Israel. Zeiten, in denen niemand mehr nach Gott gefragt hat. Hier ist es irgendwie anders. Die Israeliten fragen nach Gott und wollen seine gerechten Entscheidungen hören. Sie haben auch irgendwie eine ernsthafte Disziplin im Fasten, denn sie können sogar, sie müssen sich nicht fragen, ah, vielleicht haben wir doch nicht richtig genug gefastet oder so, sondern nee, wir haben gefastet und jetzt fragen wir uns, warum Gott uns nicht antwortet. Aber der Anfang und Gottes Sicht auf diese Dinge ist dann doch eine andere. So heißt es weiter: Ich, also Gott, antworte: Was tut ihr denn an den Fastentagen? Ihr geht euren Geschäften nach und treibt eure Untergebenen zur Arbeit an. Ihr fastet nur, um Zank und Streit anzuzetteln und mit roher Gewalt draufzuschlagen. So wie ihr jetzt fastet, findet eure Stimme im Himmel kein Gehör. Meint ihr, dass ich ein solches Fasten liebe, wenn Menschen sich quälen, den Kopf hängen lassen wie umgeknicktes Schilf und in Sack und Asche gehen? Nennst du das Fasten einen Tag, der dem Herrn gefällt? Der Ton hat sich geändert. An den Fastentagen läuft wohl doch so einiges schief. Zwar wird nicht gegessen und auch nichts getrunken vielleicht, aber das Leben geht doch irgendwie ganz normal weiter. Und zwar nicht nur das, sondern einige nehmen es sich heraus, fasten zu können, um dann die Leute, die für sie arbeiten, noch stärker schuften zu lassen. Es heißt sogar, dass sie nur fasten, um Zank und Streit anzuzetteln, wie auch immer man das macht. Aber irgendwie ist da was völlig aus dem Ruder geraten. Das Fasten, das religiöse Leben, das wurde scheinbar zu einer gelernten Formel. Es ging darum, das an den Tagen immer wieder zu tun und dann ist alles gut. Das muss vielleicht gar nicht mal schwerer Vorsatz sein, mit einer sehr bösen Absicht. Vielleicht hat es sich einfach nur so eingeschlichen. Und so wird diese Suche nach Gott irgendwie verdreht. Die Menschen fragen nach Gott und sie fasten und Gott lässt sich gerade nicht von ihnen finden, die ihn suchen. Im Weg stehen diese schweren Vergehen, Fastenbrüche und noch vieles weiteres. So wie ihr jetzt fastet, findet eure Stimme im Himmel kein Gehör. Und es ist auch die Frage nach der Intention. Worum geht es eigentlich, wenn gefastet werden soll? Die Klage, dass Gott eben nicht antwortet, enttarnt sie. Warum fasten sie? Weil sie wollen, dass Gott ihnen etwas sagt. Sie wollen Gott nahe sein. Gott soll irgendwie durch ihr Fasten bewegt werden. Aber wozu? Das gerät hier in Zweifel, wenn Gott sich nicht bewegen lässt, vielleicht gar nicht mal hört. Was ist das Ziel des Fastens? Sie tun so, als würden sie Gott nahe sein wollen, aber eigentlich suchen sie nur den eigenen Profit. Was ist das Ziel von Fasten oder von stiller Zeit, von Beten, von in den Gottesdienst gehen, von geistlicher Übung? Geht es dort darum, einer Norm zu entsprechen, Regeln einzuhalten, sich vielleicht auch selbst darzustellen oder vielleicht in der Beziehung zu Gott Leistungen einzukaufen, wie mit einem Bonusheft, vielleicht der 11. Döner ist gratis oder so? Diese Dinge stehen bei Jesaja sicherlich auch im Raum. das Fasten in Israel geht deutlich über unser Fasten hinaus. Ich könnte das, glaube ich, nicht so gut wie die damals. Und trotzdem kritisiert der Prophet Jesaja das Ganze. Ich lese mal weiter in Vers 6 und 7. Da sagt Gott, das wäre ein Fasten, wie ich es liebe. Löst die Fesseln der zu Unrecht Gefangenen. Bindet ihr drückendes Joch los. Lasst die Misshandelten frei und macht jeder Unterdrückung ein Ende. Teil dein Brot mit dem Hungrigen. Nimm die Armen und Obdachlosen ins Haus auf. Wenn du einen nackt siehst, bekleide ihn und entzieh dich nicht deinem Nächsten. Was für starke Verse, was für eindrückliche Verse, die doch irgendwie so einfach sind und doch ein absolut krasser Anspruch. Aber wenn man es sich genauer anschaut, und so habe ich es auch in der Vorbereitung gelesen, jemandem Brot zu geben, der kein Brot hat, das ist doch eigentlich keine große Heldentat. Und doch scheint es irgendwie schwer zu sein, in Israel und ich finde auch heute, Brot zu geben, jemandem ein Dach über den Kopf zu geben, jemandem Kleidung zu geben, der keine Kleidung hat, der friert. Es scheint nicht schaffbar zu sein. Und besonders sticht mir das Vierte ins Auge. Entzieh dich nicht deinem Nächsten. Schotte dich nicht ab, könnte man heute sagen. Mach deine Augen nicht zu, wenn du durch die Straßen gehst. Guck nicht immer nur nach oben, wo vielleicht gerade blauer Himmel ist, sondern schau auch, wer um dich herum ist. Es geht hier nicht darum, an bestimmten Tagen besonders großzügig zu sein und jedem Brot zu geben, den du irgendwie siehst. Es geht hier scheinbar um einen Lebensstil, der nicht nur eine Haltung ist, sondern oder irgendetwas Eingeübtes, keine Gewohnheit, sondern es geht hier um Umkehr. Der Kern des Fastens ist die tägliche Umkehr. Das Fasten erinnert mich selbst an meine eigene Umkehr, die nötig ist. Wenn ich Hunger habe, werde ich erinnert. Eigentlich, dass ich Essen brauche, dass ich das brauche. Und gleichzeitig wird darin sichtbar, wie ich Umkehr brauche. Ich muss umkehren von den Dingen, die sich bei mir eingeschlichen haben. Vielleicht sogar ohne böse Absicht, so ähnlich wie beim Volk Israel hier. Das Fasten zeigt gleichzeitig, wie viel ich eigentlich habe, wie viel wir alle hier haben, das, was ich mir eigentlich leisten kann. Und so eine Botschaft an Erntedank. Wie kann das zusammenkommen? Ich habe auch einige Zeit darüber gegrübelt, aber ich glaube, dass auch Erntedank ein Fest der Umkehr werden kann. Ein Fest der Umkehr. Und ich möchte euch ein Beispiel nennen. Als Beispiel ist die ganze große Welt. Die Welt als Gottes gute Schöpfung. Wer die letzten Tage und Wochen die Nachrichten verfolgt hat, hat vielleicht zwischen all den Krisen, die es gibt, mitbekommen, dass die Grenzen des Wachstums, die Grenzen unseres Planeten irgendwie schon fast ausgereizt sind. Jetzt gab es einen Bericht von 7 von 9 kritischen Punkten sind erreicht oder fast erreicht. Und das hat auch mit dem zu tun, was wir haben, was wir meinen zu brauchen. Es geht um ein häufig doch immer mehr und immer mehr. Erntedank ist da ein Stolperstein, könnte man sagen. Es geht darum, auch mal Bilanz zu ziehen. Boah, hier ist ja ganz schön viel. Was brauche ich und was kann ich abgeben? ein Beispiel, dass es Christen auf der Welt auch ganz anders sehen. So zum Beispiel auf den pazifischen Inseln. An die denkt man, denke ich, selbst selten, aber die sind vom Klimawandel zum Beispiel stark betroffen. Denen gehen nämlich ihre Inseln ganz langsam unter und die gehen anders mit der Schöpfung um. Sie sagen sich, ich nehme das, was ich brauche und lasse alles andere der restlichen Schöpfung da. Das können die anderen nehmen, wenn sie es brauchen. Das, was ich nehme, das nehme ich voll Dankbarkeit. Ich teile es mit allen, die ich kenne. Wenn ich zum Beispiel dort ein Feld anbaue oder Fische fange, dann komme ich mit meinem großen Fang zurück in meine Gemeinschaft, in mein Dorf und dann verteile ich erstmal. So lange, bis jeder genug hat und dann gucke ich, was am Ende für mich übrig bleibt. Das ist ein anderer Zugang dazu. Es geht dort auch darum, zu verzichten und nur so viel zu nehmen, wie ich brauche. Und wichtig ist hier die Intention. Es geht hier nicht um Selbstdarstellung. Es geht nicht darum zu zeigen, aha, guckt mal, ich habe so viel und ich kann so viel verteilen an die ganzen Leute, die weniger haben als ich, als die, die es brauchen. Es geht hier darum, das Ganze im Stillen zu tun, wenn es niemand sieht. Es soll nicht so sein wie in Israel, wenn es hier in Vers 5 heißt, wenn Menschen sich quälen, den Kopf hängen lassen, wie umgeknicktes Schilf und in Sack und Asche gehen. So soll es nicht sein, sondern im Stillen. Aber wozu das Ganze? Wozu das Ganze, wenn ich meine Augen öffne und sehe, bei dem, was ich habe, kann ich keine große Not stillen? So viel kann es doch gar nicht bewirken. Und hier, finde ich, hat Gott eine unglaublich wunderbare Vision für die Zukunft. Ich lese noch einmal das Fasten, wie es Gott gefällt und seine Vision. Das wäre ein Fasten, wie ich es liebe. Löst die Fesseln der zu Unrecht Gefangenen, bindet ihr drückendes Joch los, lasst die Misshandelten frei und macht jeder Unterdrückung ein Ende. Teil dein Brot mit dem Hungrigen, nimm die Armen und Obdachlosen ins Haus auf. Wenn du einen nackt siehst, bekleide ihn und entzieh dich nicht deinem Nächsten. Dann bricht dein Licht hervor, wie die Morgenröte, und deine Heilung schreitet schnell voran. Deine Gerechtigkeit zieht vor dir her, und die Herrlichkeit des Herrn folgt dir nach. Dann antwortet der Herr, wenn du rufst. Wenn du um Hilfe schreist, sagt er, ich bin für dich da. Schaff die Unterdrückung ab und zeig auf niemanden mit dem Finger und unterlass üble Nachrede. Nimm dich des Hungrigen an und mach den Notleidenden satt. Dann strahlt im Dunkeln dein Licht für dich auf. Die Finsternis um dich herum wird hell wie der Mittag. Der Herr wird dich immer und überall führen. Er wird dich auch in der Dürre satt machen und deinen Körper stärken. Du wirst wie ein gut bewässerter Garten sein, wie eine Quelle, die niemals versiegt. Du wirst Städten wieder aufbauen, die seit langem in Trümmern liegen. Grundmauern aus vergangenen Zeiten wirst du wiederherstellen. Dann wird man über dich sagen, das ist der, der die Mauerlücken schließt und unwegsames Land wieder bewohnbar macht. Irgendwie eigenartig und doch, wenn ich es mir vorstelle, ein wunderschönes Bild. Für das Volk Israel wird hier klar, das hier ist eine neue Exodus-Geschichte. Eine neue Geschichte, wie Israel aus Ägypten kommt. Dort ging Gott dem Volk voran. Hier heißt es plötzlich, dass Gott mit seiner Herrlichkeit den Israeliten hinterherlaufen wird. Er wird sie weiter versorgen, auch wenn es mal schwer wird. Und für uns oder noch darüber hinaus finde ich es schön, wie die Beziehung zu Gott eine andere Qualität bekommt. Es heißt nicht mehr, wir fasten und Gott, du antwortest nicht, sondern Gott sagt, wenn ihr ruft, dann höre ich, dann antworte ich. Wenn du schreist, sage ich, ich bin für dich da. Was für eine Zusage. Er spricht von einem Garten, wo Quellen sind, wo Wasserbäche fließen. Es geht da um Wiederherstellung von Gemeinschaft untereinander. Menschen, die im Streit liegen, die sich nicht wieder an einen Tisch setzen können, die können plötzlich wieder zusammenkommen. Die ganze Welt ändert sich. Schlagartig. Auf einmal. Auch plötzlich und vielleicht auch unerwartet. Das Reich Gottes bricht an. Aber ich bleibe irgendwie verwirrt zurück. Ich kann mir nicht vorstellen, wie sich die ganze Welt verändern soll, wenn ich mein Brot mit jemandem teile, der nichts zu essen hat. Ich kann es mir nicht vorstellen, wie das die ganze Welt ändern soll, wenn ich jemanden, der kein Dach hat, zu mir nach Hause einlade. Ich glaube, das Volk Israel konnte sich das ebenso wenig vorstellen. Und doch ist dieser Text sorgfältig platziert im Buch Jesaja und gibt einen ersten Fingerzeig auf die grandiose Zukunft, die kommt. Zwei Kapitel später in Jesaja 60 geht es um das neue Jerusalem. Ganz plötzlich, überall ist Licht und ein Glanz. Und von überall kommen Menschen, um Gottes Herrlichkeit zu loben. Gott ist mitten unter ihnen. Man weiß gar nicht, ob die Leute Gott überhaupt mal gesucht haben, aber sie sind irgendwie angezogen von diesem Ort. Und ich glaube, auf diesem Weg ist auch das Fasten nach Jesaja. Es ist zutiefst missionarisch. Das Fasten, was Jesaja meint, dem hungrigen Brot geben, ist eine Einladung in eine neue Welt, in der alles auf dem Kopf steht. Und die beginnt schon irgendwo hier, in versöhnter Gemeinschaft. Da habe ich uns einiges eingebrockt mit diesem Text. Es geht irgendwie um das Motiv hinter dem Fasten. Es geht um Umkehr. Und gleichzeitig will ich euch ermutigen, auch mal auszuprobieren, zu fasten. Und für die ganz Mutigen es vielleicht auch nach Jesaja zu versuchen, dem Hungrigen Brot zu geben, dem Obdachlosen ein Zuhause zu geben, dem, der keine Kleidung hat, Kleidung zu geben. Im Kleinen anfangen. Gott dort suchen, wo man ihn vielleicht gerade nicht erwartet. Und in all den Krisen sich dem Nächsten nicht entziehen, sondern hoffnungsvoll auf das Blicken und auf das Hinweisen, was noch kommt. Ich glaube, das kann Erntedank uns heute tun. Amen.